Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Es wird persönlich hier. Ich habe diese Sendung wirklich herbeigesehnt und auch ein bisschen gefürchtet, denn das soll hier so ein bisschen eine digitale Therapiestunde für mich werden.
Okay, das heißt, ich schlüpfe quasi in deine Therapeutinnenrolle, Dennis?
Ja, genau, das wär sehr lieb von dir.
Okay, dann sag doch mal, wie geht's dir heute?
Es geht so, also weil ich habe da dieses Problem und ich kann das nicht so richtig einordnen. Vor ein paar Jahren, da habe ich es wirklich geliebt, soziale Medien zu benutzen. Ich habe mit Leuten diskutiert, ich habe meine Meinung ins Netz geblasen, ich habe ganz viele Dinge aus meinem Leben geteilt und ich habe natürlich auch ganz, ganz viele Fotos von meinen Katzen und auch von meinem Mittagessen gemacht.
Und das ist jetzt anders?
Ja, ich bin jetzt fühle ich mich so... Also wie gehemmt, was das Posten im Netz angeht. Und ich schreibe dann viel lieber einfach gar nichts.
Okay, und hat das was mit den Plattformen zu tun? Also, dass du die jetzt zum Beispiel kritischer wahrnimmst?
Nee, ich glaube nicht. Also klar, ich denke heute, jetzt nach vielen Skandalen und Enthüllungen, also heute denke ich anders über Facebook als noch vor 10 Jahren. Aber das geht darüber hinaus, habe ich das Gefühl. Also ich merke wirklich, wie ich über jedem Satz, über jedem Komma da so grüble und denke, muss das jetzt wirklich sein? Will ich das jetzt wirklich öffentlich machen? Kann ich das wirklich so sagen? Und ich frage mich wirklich, warum ist das so? Warum tue ich mich auf einmal so schwer damit? Das war doch nicht so bei mir.
Okay, also nur damit ich dich jetzt richtig verstanden habe, ja. Du grübelst über jedem Satz, du fragst dich, ob du wirklich öffentlich machen willst, was du da gerade denkst, du hinterfragst dich, fragst vielleicht auch, ob das relevant ist, was du gerade denkst. Willst du meine erste Bauchgefühldiagnose hören?
Ja, mach mal, sag mal.
Dennis, ich glaube, du leidest unter Journalismus.
Okay, ja. Ich glaube, da ist was dran. Ist ja auch unser Job. Gut.
Also das Problem, wie du es beschreibst, deswegen sage ich das, das kenne ich selbst total gut. Ich lege auch jeden Satz auf die Goldwaage und passe ständig auf, was ich online schreibe. Und ja, ich glaube, das kann auch hemmen, einfach mal so, ne, so unbeschwert und spontan irgendwas ins Netz zu posten.
Ja, bei mir ist das, denke ich, auf jeden Fall auch ein Teil der Antwort. Wir haben ja zum Beispiel Social Media Guidelines für MitarbeiterInnen im Deutschlandfunk Kultur und die besagen, wir werden als VertreterInnen des Senders wahrgenommen und was wir online schreiben, das sollte auch ja, journalistischen Standards entsprechen. Und ich nehme das schon auch ernst, weil ich glaube, wir, also so insbesondere wir MitarbeiterInnen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wir stehen da in einer besonders exponierten Rolle. Wir haben da eine gewisse Macht, eine gewisse Verantwortung und ich möchte ja mich und den Sender, den ich ja dann auch mit repräsentiere, nicht angreifbar machen, wenn ich dann vielleicht irgendwas unüberlegt ins Netz schreibe. Ist das bei dir ähnlich?
Ja, also ich denke schon, dass es bei mir auch so ein Grund ist, weshalb ich mich jetzt nicht, weshalb ich mich oft dagegen entscheide, ja, einfach so zu kommentieren oder eine Alltagsbeobachtung zu teilen. Aber was ja dazu kommt, ist dieser Anspruch, Inhalte, die wir hier produzieren im Radio, danach auch in den sozialen Medien zu teilen und ja, auch bekannter zu machen. Wenn ich das gut machen will, dann braucht das lange und dann fällt das für mich auch unter Arbeitszeit. Und ich kenne KollegInnen, die da wirklich stundenlang unbezahlte Social-Media-Arbeit machen mit der Zeit, ja, nebenher, wenn das Projekt komplexer ist. Und ich kann schon verstehen, wenn man dann einfach sagt, ich habe da keine Lust drauf und ich habe dafür vor allem auch keine Kapazitäten.
Definitiv, ja, merke ich auch sowas.
Okay, ging ja schnell jetzt. Haben wir jetzt quasi die Lösung? Also liegt's am Job?
Nee, ich glaube nicht. Also zum einen gibt es ja wirklich ganz, ganz tolle KollegInnen, die das im Gegensatz zu mir sehr, sehr gut hinkriegen mit dem Posten und nicht diese Hemmungen haben oder vielleicht nicht so starke Hemmungen. Aber ich habe so ein Bauchgefühl und zwar, vielleicht liegt das ja gar nicht an mir, sondern am Internet.
Also nicht du solltest auf meiner oder jemandens Psychologinnen-Couch liegen, sondern das Internet.
Genau, ich bin nicht schuld. Also das ist zumindest meine Hypothese und ich weiß, es ist eine wahrscheinlich unmögliche Aufgabe, jetzt so das gesamte Internet zu diagnostizieren, aber ich habe jemanden gefunden, der das zumindest versuchen wollte, nachdem ich ihm mein Leid geklagt habe.
First thing, it's not your fault. You know, the way you feel is not.
Das liegt nicht an dir. Du trägst keine Schuld, deine Gefühle sind total berechtigt. Viele Leute wollen nicht mehr posten und der Trend geht zu einem weniger enthusiastisch öffentlichen Internet.
A less enthusiastically public internet.
Das ist Ryan Broderick, der ist Autor aus den USA, schreibt einen Newsletter namens Garbage Day und da macht er so, wie ich finde, so einige der scharfsinnigsten Analysen über Social Media, die man heutzutage so lesen kann. Und der hat eben eine These, mein Rückzug aus den sozialen Medien, der ist Teil eines Trends. Das Internet wird weniger öffentlich.
Gut, das klingt für mich erstmal überhaupt nicht intuitiv, denn das läuft ja der historischen Entwicklung des Internets komplett entgegen. Das Internet war mal nicht öffentlich, nämlich als es aus ein paar verbundenen Unis bestand und die NutzerInnen vor allem aus der Forschung kamen. Seitdem wurde das Internet ja immer öffentlicher. Wir leben ja in einer Internet-Ära, die gemeinhin als Web 2.0 bezeichnet wird, ja, also als Mitmach-Internet mit Blogs und Social-Media-Plattformen und so weiter. Und Broderick würde jetzt quasi sagen, das ist vorbei.
Ja, der sagt, es wollen jetzt immer mehr Leute weg von den öffentlichen Plattformen und dann hin zu privaterer Kommunikation.
Steile These, oder? Also woran macht er das fest? Hat er dir das gesagt?
Ja, er hat da zwei interessante Beobachtungen gemacht und die erste, die hat mit der Gen Z zu tun, also mit jungen Internetnutzenden und da vor allem mit jungen Internetberühmtheiten.
Gen Z has figured out.
Gen Z hat verstanden, virale Inhalte zu erstellen macht nicht glücklich. Sie machen also was anderes. Sie bespielen soziale Netzwerke mit einer nüchternen, fachmännischen Effizienz, bis sie ein Level an Erfolg haben, mit dem sie zufrieden sind. Und dann suchen sie sich eine normale Arbeit, nur eben mit einer Million Followern im Gepäck. Sie wandeln ihren Social-Media-Erfolg in Kapital um. Das ist ziemlich kaltherzig, aber auch echt smart.
And I think it's much more cold-hearted, but smart.
Finde ich auch, ehrlich gesagt. Überzeugt mich. Also quasi, selbst junge NutzerInnen haben nicht wirklich Lust, auf unseren aktuellen öffentlichen Social-Media-Plattformen zu posten, sondern sie nutzen sie quasi als Sprungbrett für klassische Karrieren. Zuerst Follower sammeln, mit Tänzen auf TikTok und dann Anwältin werden?
Ja, genau, so kann man das, glaube ich, zusammenfassen.
Okay, Dennis, aber so ganz Gen Z bist du jetzt auch nicht mehr, oder? Oder bist du Influencer geworden und hast mir nichts gesagt über die Jahre?
Nee, ich bin über 30, ich bin also nicht Gen Z, gar nicht. Und Influencer bin ich auch nicht, war ich nicht, wollte ich nie sein. Das heißt, da passe ich einfach nicht rein. Aber Ryan Broderick hat etwas ganz Ähnliches beobachtet, also in unserer Altersgruppe. Und zwar, als er Interviews gemacht hat mit etwas älteren YouTubern, Twitch-StreamerInnen, PodcasterInnen, also mit Menschen, die ihr Geld im Internet verdienen.
Da haben meine LeserInnen gesagt, wow, ich wusste nicht, wie unglücklich und gestresst meine liebsten Content-Creator sind und dass sie eigentlich nur das Gefühl wollen, mal an was Echtem zu arbeiten.
Was ist denn echt?
Ja, das meint also irgendwas, was es vor dem Internet gab. Er hat mir zum Beispiel vom YouTuber Brian David Gilbert erzählt. Der ist so bekannt geworden mit so absurden Videos. Und der will jetzt eigentlich nur noch weg von YouTube, um dann so Film- und Fernsehskripte zu schreiben. Also auch da so weg aus dem öffentlichen Internet hin zu einem ja, traditionelleren Berufsleben, würde ich sagen. Und Ryan Broderick, der glaubt, das ist der große Trend im Netz.
That to me is the quintessential
story. Das ist die Story unserer Zeit. Wir versuchen alle, aus dem Internet zu entkommen.
Ich finde das total faszinierend, wirklich. Ich wusste, dass viele junge Menschen einfach nicht mehr auf Facebook sein wollen oder auf Instagram, weil da ihre Eltern und LehrerInnen sind. Aber dass sie gleich das gesamte öffentliche Internet verlassen, das finde ich schon wirklich erstaunlich. Kann man das schon beweisen?
Nee, ich glaube nicht. Also das sind Beobachtungen und Anekdoten und ich wollte es deswegen dann nochmal genauer wissen und rausfinden, ob es dazu vielleicht auch Antworten aus der Forschung gibt. Deswegen habe ich jemanden gefunden, der sich mit genau diesen Fragen wissenschaftlich beschäftigt und zwar Benjamin Mako Hill. Und auch ihm habe ich mein Leid mit den sozialen Medien geklagt.
So, I think that
deine Erfahrung, dass du sehr interessiert warst an einer Community und dann merkst, dass du dich davon abkoppelst, diese Erfahrung ist ganz normal. Sie beschreibt einen Lebenszyklus innerhalb vieler Communities.
Ja, Community ist hier wirklich der absolute Schlüsselbegriff für Benjamin Mako Hill, denn er war und ist auch selbst ein Teil von ganz vielen Online-Communities. Er arbeitete zum Beispiel am Ubuntu-Betriebssystem mit als Entwickler, ist auch immer noch aktiver Wikipedia-Autor und er forscht eben an der University of Washington und an der Universität von Harvard zu Online-Communities, zu Netzwerken.
Und er hat, wie ich finde, schon jetzt was total Spannendes gesagt, nämlich, dass Communities offenbar Lebenszyklen haben. Wie meint er das?
Ja, es geht da im Prinzip um den Aufstieg und den Fall sozialer Netzwerke.
My research group has done a bunch of research projects where we've looked at sort of.
Wir haben in meiner Forschungsgruppe die Lebenszyklen diverser Online-Communities untersucht. Und wir haben herausgefunden, dass sie Regeln folgen. Wenn Sie sich zum Beispiel die aktiven NutzerInnen der englischsprachigen Wikipedia anschauen, dann sehen Sie den Höchstwert im März 2007. Davor gab es ein fast exponentielles Wachstum und dann ging es ganz schnell rein in einen linearen Rückgang. Diese Dynamiken sehen Sie auch in der deutschen Wikipedia.
It's similar.
Ja, und nicht nur in der deutschen Wikipedia, sondern viele große und kleine Online-Communities, die scheinen diesen Regeln zu folgen. Exponentielles Wachstum und dann so ein Niedergang.
Und hat Benjamin Michael Hill auch eine Antwort darauf, warum das so ist?
Also auf individueller Basis sind die Gründe dafür, sich von so einem Online-Netzwerk zu lösen, natürlich so verschieden, wie wir Menschen so sind. Aber es scheint da so ein paar Gemeinsamkeiten zu geben.
People are not disengaging in some global sense. What they're doing is really sort of shifting.
Die Leute klinken sich nicht einfach so aus, sondern sie verändern, wie sie ihre Zeit und ihre Energie auf eine Reihe von Communities verteilen. Wir Menschen haben ganz viele unterschiedliche digitale Räume, in denen wir mitmachen. Wir machen in einem Raum mit, weil es da interessante Gespräche gibt. Aber vielleicht wächst diese Community ja und sie wird zu groß für diese Art von Gesprächen.
Too big to have the kinds of conversations that we want to have, right?
Ja, und dann verteilen wir eben unsere Energie und Zeit eben anders um. Und dann kam Benjamin Michael Hill nochmal rum mit meinem Beispiel und dass ich keine Lust mehr an Twitter habe.
Aber das ist ja nur ein Teil der Geschichte. Weil, klar, du hast Twitter benutzt und jetzt benutzt du es eben weniger. Aber ich wette, du benutzt jetzt etwas anderes.
Hat er die Wette gewonnen?
Ja, ich glaube schon, weil die Leute, mit denen ich halt vorher auf Twitter öffentlich hin und her geschrieben habe, mit denen schreibe ich jetzt viel mehr in privaten Gruppenchats.
Also weg aus der Öffentlichkeit und rein ins Private, also das private Netz. Der Trend, von dem Ryan Broderick gesprochen hat. Diese Forschung von Benjamin Michael Hill, die passt also sehr in diese Theorie rein.
Ja, schon.
Aber mal zurück zu dir, Dennis. Du hast ja mit einer großen Frage angefangen. Vor einigen Jahren hast du vorhin erzählt, da hattest du noch viel Freude daran, soziale Medien zu benutzen und selbst darin zu posten, dein Leben zu teilen. Und heute nicht mehr. Was ist passiert? Hast du darauf eine Antwort für dich gefunden?
Also ich habe darauf zumindest so ein paar interessante Erklärungsmodelle gefunden. Also zum einen eben dieses wissenschaftliche von Benjamin Michael Hill, von den Lebenszyklen von Netzwerken. Also offenbar folgen sie ja bestimmten Regelmäßigkeiten. Und eine ist eben, dass nach einer Weile NutzerInnen wie ich merken, ja, diese Netzwerke, die geben mir nicht mehr, weil sie mir mal gaben und ich möchte jetzt woanders hin. Und das kann ich auch so bestätigen für mich. Ich verbringe mehr Zeit in anderen Netzwerken, zum Beispiel eben in Gruppenchats mit verschiedenen Freundeskreisen. Aber ich muss sagen, dass mich diese emotionalere Erklärung vom Netzkulturexperten Ryan Broderick ein bisschen mehr angesprochen hat.
Also der sagt, wir merken immer mehr, dass soziale Medien uns unglücklich machen. Die sind nur gut dazu, um quasi kalkuliert Karriere zu machen. Und eigentlich wollen wir aber raus aus dem öffentlichen Netz. Fühlst du das auch?
Also nicht so extrem, nee, aber schon so auch in der Hinsicht, dass ich merke, da hat sich was verändert, wie ich nur so öffentliche Netzwerke wie Instagram und Twitter wahrnehme. Also die haben sich für mich sehr, sehr lange Zeit wie Spaß angefühlt und dann plötzlich irgendwann wie Arbeit. Also so, dass ich gemerkt habe, ich kann da nicht einfach so drauf losschreiben, sondern ich muss mir ganz genau überlegen, wie ich was teile, poste, ne? weil Posten eben auch mit so einer Verantwortung einhergeht. Ja, kann ich diese Meinung wirklich so ausdrücken? Sollte ich wirklich ein Foto teilen davon, wo meine Freunde und ich gerade sind, mit wem ich da unterwegs bin? Und das hat auch bestimmt was mit unseren Jobs als JournalistInnen zu tun, aber ich glaube, das geht auch darüber hinaus. Kannst du das so ein bisschen nachvollziehen?
Ich denke schon, weil also so je mehr ich über diese Theorie nachdenke, desto plausibler erscheinen sie mir. Diese Gen Z, die wird ja manchmal auch so ganz abfällig als Generation Snowflake bezeichnet, ne? So, die seien alle so empfindlich. Aber dem entgegen stellt sich ja, wie ich finde, zu Recht, ein ziemlich großer Achtsamkeitstrend und persönliche Verbindungen zu stärken und sich zu fragen, wo bekomme ich denn eigentlich was zurück und von wem, ne? Also außer Likes, wenn ich Glück habe. Dieses Denken, das spielt ja in diesem Achtsamkeits-Mindset eine ganz große Rolle. Und deswegen ergibt dieser neue Pragmatismus im Umgang mit Social Media für mich total Sinn. Also so würde ich das mal für mich beantworten. Aber findest du das jetzt befriedigend für dich und deine Fragen? Wir haben ja am Anfang ein bisschen scherzhaft über eine digitale Therapiestunde gesprochen. Hat das für dich funktioniert?
Ich weiß noch nicht. Also ich glaube, das ist vielleicht so der Anfang einer längeren Therapie vielleicht. Also weil ich glaube, ich kann da jetzt rationaler auf meine Gefühle schauen. Aber diese Gefühle, die sind ja immer noch da. Und es fühlt sich auch für mich gerade überhaupt nicht schön an, so dieses Gefühl, dass man so Netzwerke, die man ja auch wie eine Art digitale Heimat wahrgenommen hat, dass man sich da plötzlich nicht mehr so zu Hause fühlt. Und der Ryan Broderick, der hatte da eine ganz interessante Idee von der Zukunft des Internets, so ein Internet der Diasporas, also so viele kleine spezialisierte Communities. Und vielleicht muss ich mich mal auf die Suche begeben nach einer, die sich für mich gut anfühlt. Und ich finde das so ein bisschen beängstigend, aber auch irgendwie aufregend.